Auf einer Familienfreizeit vor einigen Jahren hatten eine ganze Reihe von Familien einen elektrischen Tischgrill dabei. Er war echt Kult damals. Und so saßen wir dann abends zusammen und jede Familie packt ihren elektrischen Tischgrill aus und haut diesen jeweils in dieselbe Kabeltrommel, die an derselben Steckdose hing. Und schon in dem, wie ich es erzählt habe, muss man kein Physiker sein. Damals wäre es gut gewesen, wir hätten einen Physiker und nicht nur Theologen dabei gehabt oder Leute, die einfach die Bedienungsanleitung lesen, dann wäre klar gewesen, man haut keine 5 Tischgrills in eine Steckdose. Denn sonst gibt's einfach keine heißen Würstchen, sondern schlicht und ergreifend überhitzte Sicherung oder statt gegrilltem Kabeljau geräucherte Kabeltrommel, so wie das dann damals war. Da habe ich gelernt, Bedienungsanleitungen sind nicht aus Langeweile geschrieben, sondern haben ihren guten Sinn. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag drückt uns Jesus eine Bedienungsanleitung in die Hand. Eine Bedienungsanleitung für unser Leben. Genauer gesagt, er unterschreibt die vorausgehende Bedienungsanleitung jetzt mit einem Gleichnis. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baute sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was für ein Gleichnis in diesen Tagen, wenn wir es so existenziell vor Augen haben, Wolkenbrüche, Flüsse, die über die Ufer treten, Stürme und einstürzende Häuser. Und beim Gedanken an die Bilder und Nachrichten oder auch an die Erfahrung, die zumindest voller Keller, die auch manche von uns hier in Waldorf-Heslach gemacht haben, zieht sich einem alles zusammen. Was für eine kaputte Welt. Oder wohl dem, dessen Haus sicher steht. Aber Jesus geht es um mehr. Wohl dem, dessen Leben einen Halt hat. Wohl dem, der, auch wenn irdische Häuser einstürzen und wenn unser Leben durch verschiedenste Stürme angefochten ist, einen Halt hat. Das ist unser Thema heute. Was gibt meinem Leben Halt? Jesus beantwortet diese Frage, was gibt meinem Leben Halt heute Morgen mit seinem Gleichnis von diesen beiden Häusern? Und entscheidend ist, wie er dieses Gleichnis einführt. Wenn er beginnt mit den Worten, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, der ist wie? Die Frage also, was gibt meinem Leben Halt, hat etwas mit den Worten zu tun, die unserem Gleichnis vorangehen. Diese Worte von mir, sagt Jesus und verweist damit auf nichts anderes als auf seine gerade gehaltene sogenannte Bergpredigt, die uns Matthäus in den Kapiteln 5 bis 7 überliefert. Wer diese meine Worte hört und tut, sie befolgt, der gleicht und so weiter. Wenn Jesus nun die Bergpredigt mit diesem Doppelgleichnis abschließt, dann unterstreicht er damit am Tun oder Nicht-Tun. Dieser Worte von mir entscheiden sich Halt oder Zerbruch eines Lebens. Die Bergpredigt, sie ist Jesu Bedienungsanleitung für unser Leben. Und wir tun gut daran, diese Bedienungsanleitung zu lesen, im Gegensatz zu uns damals mit unseren Tischgrills, und zu befolgen, denn schließlich geht es bei dieser Bedienungsanleitung ja nicht um Kabeljau oder Kabeltrommel, sondern darum, ob unser Lebenshaus steht, wenn in dieser Welt uns der Wind ins Gesicht bläst und der Boden unter den Füßen wackelt. Und nicht nur in dieser Welt, sondern der Sturm des Weltendes oder das jüngste Gericht kommt und wir einmal vor Gottes Thron stehen. Was gibt uns dann Halt? Fazit also: auf Felsen baut, wer auf die Bergpredigt baut. Und damit gehen wir hinein in Jesu Bergpredigt und schauen uns diese etwas genauer an, die Jesus ja eben mit diesem Gleichnis unterschreibt. Wer diese meine Rede hört und tut, also müssen wir wissen, wie die Bedienungseinleitung aussieht für unser Leben. Gehen wir hinein in die Bergpredigt, und bei solchen Reden oder Texten gilt immer: schau dir zuerst den ersten Satz an, die Überschrift. In jeder großen Rede, in jedem bedeutenden Text ist der erste Satz genauso entscheidend wie der Schluss. Der erste Satz, Überschrift, Motto oder Eingangstor, durch das hindurch alles, was jetzt folgt, verstanden werden will. Wer diese meine Rede hört und sie tut, vom Schluss jetzt zum ersten Satz: glückselig sind die, die vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Mit diesem Satz beginnt Jesus seine Bergpredigt. Ein erstes: auf Felsen baut, wer mit seiner geistlichen Armut auf Gott vertraut. Jesus eröffnet seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Und konkret mit der Seligpreisung all jener, die vor Gott arm sind. Oder wir haben die Luther-Übersetzung im Ohr: selig sind die geistlich Armen. Da steht nicht: selig sind die geistig Armen. Geht es nicht um eine Frage des Intellekts. Selig sind die geistlich Armen. Aber um diesem Missverständnis vorzubeugen, finde ich diese Übersetzung gar nicht schlecht oder gut zu übersetzen mit: selig, glückselig sind die vor Gott arm sind. Was meint Jesus damit und weshalb stellt er uns diesen Satz in seiner Bedienungsanleitung für unser Leben an den Anfang? Weil er uns damit zurückführt zu unserer Schöpfungswürde und zum Schöpfungswunsch, den Gott hatte, als er dich erschaffen hat. So hat Gott sich den Menschen erdacht und geschaffen, arm vor Gott. Oder positiv formuliert: ganz und gar auf Gott angewiesen und deshalb ganz und gar auf Gott hin ausgerichtet, der dich führen will und versorgen will. Man kann das bisschen in der Schöpfungsgeschichte bis in die Begriffe hinein zeigen, wie der Mensch geschaffen ist, von Gott auf Gott hin, mit dem Ziel, dass wir ganz aus seiner Führung und aus seiner Fürsorge leben. Tiefer einzusteigen ein andermal. Hier reicht es für uns, festzuhalten, was Jesus in der ersten Seligpreisung festhält: selig sind, die vor Gott arm sind. Das ist letztlich oder erstlich Gottes Schöpfungswürde, die er in dein Leben hineingelegt hat, um ganz für dich sorgen zu dürfen. Das war das Paradies und das ging gut bis zu jenem Tag, an dem sich der Mensch von der Schlange einreden lässt: hey, du bist doch selber groß. Oder wörtlich, 1. Mose 3, Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So die Schlange: sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Und so ist gekommen. Der Mensch ist vom Baum der Erkenntnis, vom verbotenen Baum, und sieht die Welt plötzlich mit anderen Augen. Sein wie Gott und trotzdem nicht Gott gleich und doch wissend, was gut und böse ist, und damit haben wir den Salat. dass wir nicht mehr arm sind vor Gott und aus seiner Führung und Fürsorge leben, sondern selber groß sind. Der Mensch dazu verdammt, mit sich und dem Leben selbst klarzukommen. Seit der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist er dazu verdammt, sich zu versorgen und damit sich auch zu sorgen. Was esse ich morgen? Was kommt morgen auf dem Tisch? Was kommt nach meiner Schulzeit? Wo finde ich einen Job? Und so weiter. Verdammt, sich zu versorgen und damit verdammt, sich zu sorgen und die Nächte schlaflos zu verbringen, weil er selber groß sein wollte, der Mensch, und damit hat er es bekommen. Oder verplant, der Mensch, im doppelten Sinn des Wortes, muss er, nachdem er jetzt sein Leben selber planen muss, damit leben, verplant zu sein. Die Bibel nennt das Zielverfehlung oder der andere Begriff Sünde. Wir sind dazu verdammt, jetzt unser Leben zu planen und verplanen es. Zielverfehlung, an Gottes Plan für unser Leben vorbei. Und verplant, auch im anderen Sinn des Wortes, zugeplant. Bis oben hin, das Hamsterrad. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Muss schauen, wie ich durchkomme. Ich muss in Ordnung bringen, was ich verbockt habe. Selig sind, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört das Himmelreich. Und ich glaube, auf diesem Hintergrund jetzt auch der Schöpfungserzählung und des Falls, erahnen wir, was für ein Schatz diese geistliche Armut, dieses Armsein vor Gott ist und was für eine Würde Gott hier in uns hineingelegt hat, für dich sorgen zu wollen und dich führen zu wollen. Das Himmelreich gehört denen, die sich trauen, vor Gott arm zu sein. So beginnt Jesus seine Bergpredigt, die er am Schluss unterschreibt. Wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Das Himmelreich gehört denen, die sich aufmachen zu Gott mit den Worten: Ich komme mit leeren Händen und stell mich unter dein Kreuz, Jesus. Und hier hast du die ganze Armut meines Lebens. Und auf diesen ersten Schritt ans Kreuz lässt sich ein zweiter auch einüben. Eine Übung geistlichen Lebens. Glückselig sind, die arm sind vor Gott. Am Kreuz darfst du deine Armut eintauschen. Ich nenne es einmal die Übung des Tausches am Kreuz. Am Kreuz darfst du eintauschen. Jesus, ich bring dir die Armut meiner Schuld, die mich immer wieder einholt. Ich kann sie nicht vergessen. Und Jesus, ich tausche jetzt die Armut meiner Schuld ein an deinem Kreuz gegen den Reichtum deiner Gnade. Meine Selbstvorwürfe, Jesus, ich tausche sie jetzt ein unter deinem Kreuz. Ich gebe dir meine Selbstvorwürfe und ich nehme hiermit deine Versöhnung. Und Jesus, ich tausche es jetzt ein. Mein mangelndes Selbstbewusstsein, dass ich mir immer so klein vorkomme. Und ich tausche es jetzt ein in deinem Kreuz, in deine Schöpfungswürde, die du mir zugesprochen hast. Ich bin dein geliebtes Kind. Und ich bring dir die Armut meines Stolzes. Und unter deinem Kreuz tausche ich sie jetzt ein in den Reichtum deiner Demut. Und ich bring dir die Armut meiner Bitterkeit. Und ich tausche sie jetzt ein unter deinem Kreuz gegen den Reichtum deiner Freiheit, dass ich frei werde von diesen bitteren Wurzeln. Und dass deine Freiheit fortan mein Herz regiert und nicht die bitteren Wurzeln, die doch kein Anrecht auf mich haben. Ich tausche ein, Jesus, meinen Hass und meine Rachegedanken. Ich gebe sie dir und nehme dafür deine Gedanken der Liebe. Unter Armut unserer Sorgen widmet Jesus fast ein ganzes Kapitel in der Bergpredigt. Ich lese uns einige dieser Verse. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Angesichts dieser Leidenschaft von Jesus ermutige ich dich, die Armut deiner Sorgen und deiner schlaflosen Nächte einzutauschen am Kreuz. Jesus, ich gebe sie dir jetzt und tausche meine Sorgen ein gegen deine Fürsorge. Glückselig sind die geistlich arm sind, die arm sind vor Gott, weil sie alles von ihm erwarten. Glückselig, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und deshalb komm mit deiner Armut zu Gott und tausche sie ein gegen seine Glückseligkeit. Auf Felsen baut, wer auf die Bergpredigt baut. Das erste, auf Felsen baut, wer auf Gott vertraut. Das zweite, auf Felsen baut, wer als Licht der Welt nach dem anderen schaut. An die Seligpreisungen knüpft Jesus mit seiner Zusage an, diesem berühmten Wort, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann ziehen sich durch die Bergpredigt hindurch ganz konkrete, praktisch alltagstaugliche ethische Anweisungen zu einem gelingenden Leben, mit denen Jesus unserem Leben Halt geben will. Gleich einer Bedienungsanleitung für unser Leben. Halt in den Stürmen dieser Welt. Stichworte sollen an dieser Stelle genügen oder müssen heute Morgen an dieser Stelle genügen. Zürnt nicht. Brecht nicht die Ehe. Lasst euch nicht scheiden. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Liebe nicht nur deinen Nächsten, liebe vielmehr auch deinen Feind. Gebt Almosen. Hol zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du dich über den Splitter im Auge des Bruders ärgerst. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, gleich der eingangs erwähnten Bedienungsanleitung, der baut mit dem Ende der Bergpredigt gesprochen sein Leben nicht nur auf Fels, sondern mit dem Anfang der Bergpredigt wird er auch zum Licht der Welt. Wow, was für ein Bild hier wieder. Ein Licht, das nicht verborgen bleibt, das Ausstrahlung hat. Auf Felsen baut, wer auf die Bergpredigt baut. Auf Felsen baut, wer Gott vertraut. Das zweite, auf Felsen baut, wer nach dem anderen schaut. Und das dritte, auf Felsen baut, wer betet leis und laut. Reim dich oder ich fress dich, könnte man meinen. Ist aber nicht so, denn Jesus teilt tatsächlich sein Herzensanliegen, wie wir beten sollen, in genau diese Rubriken ein. Wenn du betest, beginnt Jesus, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Auf Felsen baut, wer sich Zeit nimmt zur Beziehungspflege mit seinem Vater im Himmel. Auf Felsen baut, wer sich inmitten der tagtäglichen Herausforderungen diese Zweisamkeit mit Gott gönnt. Ich meine, wir wollen ja mal mit ihm die Ewigkeit verbringen. Wie soll das funktionieren, wenn wir schon hier keine Zeit für ihn haben? Und wir bringen uns um den größten Segen. Wenn ich morgens als erstes die Zeitung aufschlag, dann spüre ich die Wellen und den Sturm in diesen Tagen förmlich. Und die Not, die so groß ist. Und sie leitet mich in den Tag hinein. Und wenn ich morgens ein Wort Gottes aufschlag und im Thronsaal des Vaters sein darf, was für ein Geschenk und was für ein Vorrecht aus dieser Kraft heraus, dann die Zeitung aufzuschlagen und in die Arbeit hineinzugehen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn wir dieses Wort der Belohnung aufgreifen im Sinne des Gleichnisses am Ende, dann meint das nicht weniger oder nichts anderes als: In der Zweisamkeit mit deinem Vater im Himmel bekommst du einen Halt, wie ihn diese Welt nicht geben kann. Für die Schule, die Klassenarbeiten, die anstehen, für die Ausbildung, das Studium, den Beruf, die Entscheidungen, die zu treffen sind und wo du nicht weißt, welche Konsequenzen sie haben, im Ruhestand, in Krankheitsnot und wenn es ans Sterben geht. Hier ist Halt. Wer diese meine Worte hört und tut, baut sein Haus auf Fels. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen und insbesondere dieser der geistlichen Armut und sie schließt mit diesem Hausgleichnis. Interessant ist bei solchen großen Texten und Reden, und Jesus war hier wirklich ein Redner, das ist beeindruckend, wenn man auch die Mitte anschaut. Die Bergpredigt ist von Jesus absolut durchdacht. Und wenn wir jetzt von den Rändern in die Mitte hineingehen, dazwischen diese vielen ethischen Anweisungen zu einem gelingenden Leben, und wenn wir jetzt in die Mitte hineingehen, wo sind wir dann? Beim Vater unser. In der Mitte der Bergpredigt, und das ist definitiv kein Zufall, platziert Jesus das Vaterunser nach dem Gebet im Kämmerlein: Jetzt so sollt ihr beten. Beim persönlichen Gebet verwendet Jesus das Du. Und dann wechselt er vom Du ins Ihr. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. In den vergangenen Monaten bin ich immer wieder über mein eigenes Beten gestolpert und habe mich gefragt, wie oft ich Gott irgendwie doch zutexte. Zutexte mit Dingen, die er, ich hoffe mal, gehe mal davon aus, irgendwie liebevoll erträgt, ja, aber die nicht dem entsprechen, was ihm auf dem Herzen liegt und womit er mich und uns als Gemeinde segnen will. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Welches Gebet sollte Gott denn lieber erhören als die Worte seines geliebten Sohnes? Und so habe ich mir in den letzten Monaten ganz neu, dem Vater Unser nochmal einen anderen Raum gegeben in meinem Beten, bewusst andere Gebete außen vor gelegt, außen vor gelassen. Und dann konnte es sein, dass ich an einzelnen Tagen nicht mal über die Vateranrede hinausgekommen bin. Dem Vater entgegenlaufen. Und sofort haben wir dieses Bild des Sohnes, der so weit weg ist und der heimläuft dem Vater in die Arme. Und der bei ihm ist. Oder das Bild eines Kindes, das dem Vater auf dem Schoß sitzt und das dem Vater zuhört. Und ich habe es versucht zu üben, dem Vater zuzuhören. bis dann der Punkt kam, wo ich spürte, und jetzt bet weiter, Vater unser steht da ja, da steht ja nicht Vater mein. Und ich euch, Gott, ans Herz gelegt habe. Und so weiter. Das Vater unser durchbuchstabieren. Wenn ich demnächst Urlaub habe, wird mich dieses Gebet begleiten und dann starten wir an den 4 Sonntagen im September eine kleine Serie, in denen wir nicht nur das Vaterunser miteinander neu entdecken, sondern dass wir es einüben, auf eine Weise zu beten und aus diesem Gebet auch zu leben. Man könnte nämlich auch sagen, nicht nur so sollt ihr beten, sondern so sollt ihr leben. Auf eine Weise zu beten und aus diesem Gebet zu leben, von der Jesus dann sagt, euer Haus stürzt nicht ein, denn ihr habt es auf Fels gebaut. Danke, Jesus, dass du unser Leben auf einen festen Grund stellen willst. Danke für dein Wort, das uns Halt gibt und Orientierung. Ja, das will ich. Auf dein Reden hören und deinen Wegen folgen. Herr, solange ich lebe, deinen Namen ehren, der über allem steht. Du hältst mich sicher und ich weiß, du verlässt mich nicht. Ich will dich lieben, denn du liebst mich alle Zeit.